Wunderbar, danke vielmals, Rolf. Ich habe mich sehr auf den heutigen Tag gefreut. Die Serie begeistert mich selber mega. Und da wirklich im Matthäusbrief oder Buch. Entschuldigung? Evangelium, genau, im Matthäus-Evangelium. Mit euch zusammen da tiefer zu gehen. Genau. Letztes Mal haben wir ja angeschaut, die Gesetze, die Tora und die Propheten, was die Tora und Propheten gesagt haben. Und Jesus hat ja gesagt, dass er nicht gekommen ist, um zu vernichten, sondern um zu erfüllen. Und es ging darum, ja, das Herz Gottes hinter den Gesetzen. Und heute im Kapitel 6 geht es um religiöse Praktiken. Und hast du noch die Aufteilung der Predigt? Genau. Heute werden wir uns hier befinden, religiöse Praktiken, und werden das anschauen. Das ist, wie Rolf schon gesagt hat, Vers 1 bis 21. Und in diesem Teil finden wir dann auch das Vaterunser, und das wird der Hauptteil unserer Predigt sein. Und ich freue mich riesig darauf, denn das hat auch mich wieder von neuem begeistert, was Jesus da aufzeigt. Genau, religiöse Praktiken. Was bedeutet das? Und ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Und zwar hat Sophie ein Buch gelesen, und es heißt auf Englisch The Help. Auf Deutsch ist es übersetzt Gute Geister, was für mich nicht so Sinn macht. Ich würde es wahrscheinlich Gute Seelen nennen oder die Helfer oder die Helferin, denn es hat nichts mit Geister zu tun. Es ist eine fiktive Geschichte, aber sie spielt 1960 in Mississippi. Das heißt, der historische und kulturelle Kontext, der stimmt. In der Geschichte, es geht um eine Journalistin, die den unterdrückten Minderheiten helfen will in Mississippi. Zu dieser Zeit hat es viele weiße, reiche Familien, die ihrem Luxus leben und eigentlich die Dunkelhäutigen unterdrücken. Die dienen ihnen als Mägde und haben einen schlechten Lohn. Und ja, da ist natürlich der Rassismus noch sehr stark. Und das eine, das mich richtig geschockt hat und mich auch dazu gebracht hat, aufzuschauen, ob das eine echte Geschichte war oder eine fiktive. Sie haben dann eine Spendenaktion gehalten, diese weißen Familien. Und während sie eigentlich die Dunkelhäutigen unterdrücken, haben sie Geld gesammelt für Kinder in Afrika. Und einfach diese Zweideutigkeit: auf der einen Seite unterdrücken sie diese Kinder, die in ihrem Dorf leben, in ihrer Stadt. Und auf der anderen Seite sammeln sie Geld für die Kinder in Afrika. Und es zeigt einfach das zweiseitige Herz oder die zweiseitige Einstellung. Es ging ihnen gar nicht um die Kinder, sondern um ihren sozialen Status. Sie haben diese Spendenaktion gemacht, weil sie untereinander gut dastehen wollen. Und man kann einfach sehr klar sehen, dass es eigentlich in ihrem Herz, dass sie sich nicht wirklich darum sorgen. Und ich denke, das ist das, was Jesus anspricht hier im Kapitel 6. Er spricht drei Themen an, und die kann man eigentlich in ein Prinzip zusammenfassen. Das erste Prinzip ist Großzügigkeit. In Matthäus 6,1: Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wir können sehen, er adressiert hier, dass viele der Pharisäer Geld gegeben haben, um eigentlich ihren Status zu verbessern, um gut dazustehen vor ihren Kollegen und den Mitmenschen. Und es ging nicht darum, um großzügig zu sein oder Menschen zu helfen, sondern um ihr Ansehen zu verbessern. Und da sagt er: Ihr habt euren Lohn schon empfangen. Es geht dann weiter in Matthäus 6,5. Und da sagt er: Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten von den Leuten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Auch hier wieder: Die Juden, die haben drei Gebetszeiten durch den Tag. Und was Jesus hier adressiert, ist, dass oft die Juden dann gebetet haben in Ortschaften, in, in, in Front, vor der Synagoge am Straßenecken, um gesehen zu werden, dass sie ihre Gebetszeiten so geplant haben, dass sie eigentlich gesehen werden. Und er sagt dann auch noch weiter, sie haben sehr viele Gebete und Worte, die sie sagen. Und er sagt, dass es nicht um eure Worte geht, sondern ihr werdet nicht von euren vielen Worten gehört. Und auch da spricht er wieder das gleiche Prinzip an. Wenn du betest, bete nicht, dass du von Leuten gesehen wirst, sondern komm mit deinem Herz zum Vater. Und das dritte Prinzip, das Jesus anspricht, wieder genau das gleiche. Mit dem Fasten. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich gesprungen. Das ist der nächste Abschnitt. Entschuldigung, Matthäus 6, 16. Jetzt habe ich den Schluss schon weggegeben, das ist okay. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Ich denke, wir sehen hier einen Trend, dass Jesus sagt, wenn ihr etwas tut, dann tut es nicht, damit ihr von den Leuten gesehen werdet. Worum geht es beim Beten? Beim Beten geht es darum, dass wir uns mit unserem Vater, dass wir vor ihn kommen, dass wir ihm unser Herz ausschütten, dass wir mit ihm reden. Es geht nicht darum, von Leuten gesehen zu werden. Das Gleiche, wenn wir großzügig sind, geht es darum, die Liebe weiterzugeben. Und auch beim Fasten, ich denke, für mich, was das Fasten wirklich mir gibt, ist, dass ich meinem Körper sage, du regierst nicht, sondern der Geist in mir, der eins ist mit dem Geist Gottes, regiert. Aber wenn ich dann meinen Körper belohne, indem ich es anderen zeige und eigentlich Anerkennung suche, dann verfehle ich das Ziel, dass ich eigentlich meinem Körper sagen will, du regierst nicht, weil ich ja dann wieder ein fleischliches Verlangen stille. Und so bekommt die Übung ein bisschen nutzlos. Darum in diesen drei Dingen spricht Jesus an, dass wenn wir etwas tun, geht es darum, um unser Herz. Das heißt, im Kapitel 5 ging es darum, das Herz Gottes zu erkennen in den Gesetzen. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt auch, und wenn ihr etwas tut, dann tut es mit einem reinen Herzen. Tut es nicht, um gesehen zu werden von Menschen, sondern tut es aus Liebe, aus Barmherzigkeit, aus der Offenbarung, die wir haben von Gott. Und das ist eigentlich dieser erste Teil von diesen Versen. Und ich möchte weitergehen auf den Hauptteil. Und zwar sagt Jesus uns nicht nur, was wir tun sollen, aber er gibt uns ein unglaublich hilfreiches Tool, ein Hilfsmittel, das uns auch hilft, so zu leben und uns immer wieder daran erinnert. Und das ist das Vaterunser, das wir finden in diesem Abschnitt. Und ich möchte das lesen mit euch. Es ist Matthäus 6, 9 bis 13. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte auch gerade sagen, dieser letzte Satz, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Werden wir jetzt heute nicht anschauen. Der ist auch in der Elberfelder zum Beispiel, ist dieser Satz nicht hinzugefügt, weil das Manuskript eigentlich später gefunden wurde. Und darum ist da ein bisschen eine Diskussion, ob man das jetzt reinnehmen soll. Und auch das Lukas-Evangelium, das Vaterunser auch hat, hat diesen Teil auch nicht drin. Aber es ist eigentlich eine Wiederholung, was wir schon im Beginn haben. Darum fokussieren wir uns auf die anderen Teile. Genau, dann beginnen wir und arbeiten wir uns durch das Vaterunser. Unser Vater im Himmel, der erste Teil. Im Galaterbrief 4 bis 7 steht, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Was Jesus hier macht, die Juden haben 3 Gebetszeiten pro Tag und sie beten in diesen Zeiten viele Gebete. Und da habe ich auch gesehen in einem Kommentar, das Gebet, das 18-Bitten-Gebet, da kommt Yahweh 27 Mal vor, Gott 13 und Vater 2 Mal. Und sie beten dieses Gebet 3 Mal am Tag. Und Vater kommt nur 2 Mal vor. Aber Gott und Yahweh zusammen 40 Mal. Und was Jesus da macht, wenn er dieses Gebet den Juden weitergibt, dann ändert er das Bild von Gott und Yahweh zur Priorität. Er ist unser Vater. Das ist das Erste, was er sagt, unser Vater. Denn durch Christus sind wir Kinder Gottes. Was für eine kraftvolle Aussage. Und ich denke auch, was wir von denen nehmen können, ist das Vater unser. Ist etwas, das wir uns täglich daran erinnern sollen. Und das wurde täglich gebraucht. Und der Gedanke ist, dass wir uns dann täglich unser Vater, täglich unsere Identität erinnern, die wir haben in Christus. Auch sieht man den Wechsel im Alten Testament wird Gott als Vater bezeichnet 11 Mal, im Neuen Testament 155 Mal. Und man sieht diesen Wechsel von der Gott ist unser Vater. Ja, er ist heilig und er ist Yahweh, aber er ist auch unser Vater. Aber Jesus natürlich geht da weiter und bringt diese Herrlichkeit und Göttlichkeit wieder ins Spiel. Unser Vater im Himmel. Er ist unser Vater, aber er ist doch Gott und er ist im Himmel. Er ist der Gott, der uns geschaffen hat. Er ist der Gott, der über allem steht. Und auch diese Erinnerung, wie wir es gehört haben in den vorherigen Predigten mit Himmel und Erde. Und wo ist Gott? Er ist im Himmel. Er ist in seinem Königreich und er ist mächtig und er ist heilig. Das heißt, das Gebet fängt an mit der Identität. Wer sind wir und wer ist unser Gott? So kraftvoll. Und dann der nächste Abschnitt, finde ich super spannend. Geheiligt werde dein Name. Was bedeutet geheiligt? Ich finde das ein bisschen schwierig zu verstehen manchmal. Aber mit ein bisschen Recherchieren, was es eigentlich bedeutet ist, möge dein Name als heilig bekannt gemacht werden. Gott hat seinen Namen mit dem Volk Israel verbunden. Gott hat uns erschaffen in seinem Ebenbild, damit wir von seiner Herrlichkeit zeugen, dass wir ihn repräsentieren. Und wir wissen ja, durch den Sündenfall wurde die Menschheit von Gott getrennt. Und dann hat Gott Israel ausgesucht als Volk, um seinen Namen bekannt zu machen unter allen Völkern durch Israel. Aber auch Israel konnte dieser Aufgabe nicht gerecht werden. Und wir sehen im Hesekiel im Alten Testament, möchte ich ein bisschen eine Passage lesen, aber ich finde es sehr interessant, und zwar lesen wir hier, als sie nun unter die Heidenvölker kamen, die Israeliten, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott. Der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Gott hat Israel ausgesucht, um seinen Namen bekannt zu machen, um seinen Namen heilig zu machen durch die Israeliten. Und natürlich durch, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, bekommen wir diese Träger, um Gottes Namen wieder heilig zu machen, um Gottes Namen bekannt zu machen. Und wir sehen auch im Hesekiel, in den nächsten Versen geht er darüber weiter, prophezeit er weiter, dass Gott uns ein neues Herz geben wird, dass er seinen Geist in uns legen wird, dass wir nach seinem Standard leben können, um Heiligkeit zu seinem Namen bringen. Oder wie auch Jesus es schon gesagt hat in Matthäus 5, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Oder im Johannes 15, 8, die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. So, wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, ist das erstens unser Verlangen, dass Gottes Name geheiligt wird, dass er anerkannt wird, dass die Menschen erkennen, dass Gott heilig ist. Aber im gleichen Sinn befinden auch wir uns in dieser Geschichte. Denn Gott, wie wird Gottes Name bekannt gemacht? Wie wird Gottes Name als heilig anerkannt? Wenn wir als seine Kinder leben, wenn wir durch den Heiligen Geist in der Kraft Gottes leben, nach seinem Standard und auf ihn zeigen und seine Herrlichkeit auf diese Welt bringen. Es ist gleichzeitig unser Herzenswunsch, aber auch eine Erinnerung, dass auch wir unseren Teil dazu beitragen, dass Gottes Name geheiligt wird. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Im Hebräischen das Wort Königreich, Malku, bezieht sich oft auf eine Aktion. Eine Aktion, eine Herrschaft. Das heißt, wie erkennt man, wenn eine neue Herrschaft angekommen ist? Wenn wir uns jetzt vorstellen, in diesem Dorf, in diesem Tal oder Kessel, wie man sagt, wenn jetzt da eine neue Herrschaft ist, wie erkennt man das? Die Berge verändern sich nicht, die Häuser sind noch da, es sind die gleichen Menschen. Du erkennst eine neue Herrschaft, weil sich die Menschen anders verhalten. Sie gehorchen neuen Gesetzen der neuen Herrschaft. Und auch hier wieder kann man sehen, dass auf einer Seite wir sehnen uns danach, dass Gott alles wieder mit sich vereint und dass sein Reich komme. Aber auch hier ist es wieder eine Aufforderung an uns, sein Reich zu bringen, nach seinem Standard zu leben, sein Reich zu verbreiten durch uns. Und wir sehen in diesem ersten Teil, geht es um was Gott will, aber es geht auch darum, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Dein Wille geschehe. Gottes Willen im großen Kontext, dass Gott seinen Willen hat auf Erden, dass er sein Königreich bringt, dass sein Wille geschieht in unserem Leben, auf der Welt. Aber genauso gleich können wir auch dazu beitragen, dass sein Wille geschieht in unserem Leben, wenn wir seinem Willen gehorchen und nach seinem Willen leben. Und dann hört dieser erste Teil auf, wie im Himmel, so auch auf Erden. Was wieder eine starke Erinnerung ist an diese Bibelgeschichte, Gottes Königreich auf Erden. Wie wir es schon gehört haben, Himmel und Erde waren eins, wo Gott uns geschaffen hat im Garten Eden, und dann wurde Himmel und Erde getrennt, und seit Beginn ist Gott daran, Himmel und Erde wieder zu vereinen, und er sagt auch, in Jesus will ich alles wieder mit mir vereinigen. Und es ist diese tägliche Erinnerung, dass Gott auf einer Mission ist, um alles wieder mit sich zu vereinigen. Sein Königreich mit Erde. Wir sehen in diesem ersten Teil, geht es darum, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Es ist unsere Identität, Gottes Identität, Gottes Wunsch, Gottes Verlangen für uns Menschen, für diese Welt. Und dass wir dieses Herz haben, seinen Willen zu sehen und für seinen Willen und sein Reich und sein Kommen beten. Aber genauso gleich zeigt es auch auf, dass Gott uns ausgesucht hat, um seinen Willen auszuleben, seine Herrlichkeit auf dieser Welt zu bringen und seinen Namen groß zu machen. Und es ist diese zweispurige Bedeutung, die mich so fasziniert in diesem ersten Teil. Im zweiten Teil, Vers 9, 11 bis 13, 13, Entschuldigung, geht es um das, was wir brauchen. Versorgung, Vergebung und Gottes Hilfe. Gib uns heute unser täglich Brot, unser tägliches Brot. Und da kommen mir zwei Geschichten in den Sinn. Das eine ist, wo die Israeliten in der Wüste waren und Gott sie mit dem Manna täglich versorgt hatte. Die andere ist aber auch, dass wir leben, dass Gott ein Gott des Überflusses ist. Und wir lesen in Sprüchen 3, 9 bis 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit deinen Erstlingen all deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Kelten von Most überlaufen. Und die Frage stellt sich hier, warum sagt Jesus, betet, gib mir heute unser tägliches Brot und nicht gib uns im Überfluss. Ist ja auch ein göttliches Prinzip. Aber ich denke, die Gefahr ist, wenn Menschen im Überfluss leben, dann beginnen wir zu vertrauen unserem Überfluss. Wir beginnen, in unser Erspartes zu vertrauen. Was Jesus hier aufzeigen möchte, ist, dass wir Gott vertrauen, dass er uns täglich gibt und dass wir nicht in eine Abhängigkeit kommen von unserem Überfluss. Und gerade auch hier in der Schweiz, denke ich, leben wir in Überfluss. Aber Jesus möchte, dass wir uns täglich daran erinnern. Gib uns unser tägliches Brot. Es ist Gott, der uns unser tägliches Brot gibt, der uns täglich versorgt. Und ich hatte da ein Beispiel, ein Erlebnis vor gut 11 Jahren in Sydney, das mich sehr geprägt hatte und das mir heute immer noch sehr bewusst ist. Und zwar hatten wir eine Konferenz und ich war ein Student, ich hatte nicht viel Geld. Und die Konferenz war inmitten der Stadt, im Stadtzentrum in Sydney. Da hatte es super viele wunderbare, wie sagt man, kleine Restaurants, wo du sehr gutes Essen kaufen kannst für 15 Franken oder Dollars. Und als Studenten oder Helfer der Konferenz, weil es keine Küche hatte, an der Konferenz bekamen wir Gutscheine, um Essen zu kaufen. Und in dieser Zeit war ich am Fasten. Und dann habe ich gedacht, oh nein, jetzt verpasse ich ja all das gute Essen, das Gratis-Essen. Und dann ist sehr schnell Gott sehr klar, hat zu mir gesprochen. Und der eine Gedanke ist der, wo er sagt, dass er ja auch die Vögel füttert und wie viel mehr wird er auch auf uns schauen. Aber was er mir wirklich gesagt hat, ist, das Essen ist gratis jeder Tag. Es ist nicht der Gutschein, der dir das Essen besorgt. Es ist nicht das Geld, das du von deiner Arbeit kriegst, das dir das Essen gibt. Ich gebe dir Essen jeden Tag. Ob es jetzt kommt durch einen Gutschein oder durch die Arbeit und das Geld, das ich erworben habe, es kommt vom Vater im Himmel. Und das ist mir so eingefahren. Und wie zu erkennen, das Essen ist gratis jeden Tag. Ich gehe zur Arbeit, um Gott zu dienen, um seine Herrlichkeit in meinen Arbeitsplatz zu bringen. Nicht in erster Linie, um mich zu versorgen. Und logisch ist das wichtig, aber wie so der mentale Shift. Ich gehe nicht zur Arbeit, um mich zu versorgen. Gott versorgt mich. Das Essen ist gratis jeder Tag, weil er es mir gibt in meine Hände. Wie es daherkommt, ist ihm überlassen. Und ich denke, das ist, was Jesus uns trainieren möchte, diese tägliche Abhängigkeit. Eben, es ist ja nicht unser Verdienst, dass wir hier in der Schweiz aufgewachsen sind und so viel haben. Er hat es uns gegeben, er hat uns diese Möglichkeit gegeben. Ich denke, die Gefahr ist, wir haben so viele Versicherungen und wir sind für alles versichert. Und das ist super und das ist auch gut, weil schlussendlich sagt es auch, wenn ihr habt, seid weise. Und er spricht ja auch in der Bibel auch von der Ameise, die ihre Ernte sammelt und auch in den 7 guten Jahren spart für die 7 magere Jahre. Und das ist ein gutes Prinzip und das ist nicht falsch, aber es geht darum, dass wir nicht unser Vertrauen in das Ersparte oder die Sicherheit legen, die wir haben, aber jeden Tag trotz unseres Reichtums zu Gott kommen. Danke für dein täglich Brot heute. Danke, dass du mir alles gibst, was ich heute brauche. Sei das Essen, Kraft, was auch immer wir brauchen für den heutigen Tag. Er hat es bereit für uns. Und wenn wir bitten, dann bitten mit Vertrauen, dass er es uns geben wird, wie es er den Israeliten in der Wüste jeden Tag gegeben hat. Ich finde das so stark, was für eine gute tägliche Erinnerung. Er versorgt uns, wir müssen uns keine Sorgen machen um morgen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Das griechische Wort für Vergebung hier ist Aphiemi, und wahrscheinlich habe ich das falsch ausgesprochen, aber es bedeutet freilassen, lossprechen, aus der Verpflichtung entlassen. Eine Schuld ist etwas, das ich jemandem schulde. Und wir haben ja die Gnade Gottes erfahren, und genauso möchte das Gott. Denn auch, wie ich letzte Woche schon angesprochen, es geht Gott darum, dass wir heile Beziehungen untereinander haben und mit Gott. Durch die Vergebung, die wir erfahren haben, durch Jesus und Gott, haben wir eine heile Beziehung mit unserem Vater im Himmel, und wir können ihn Vater nennen. Aber es geht auch darum, dass wir heile Beziehungen untereinander haben, dass wir einander vergeben. Und auch im Matthäus-Evangelium spricht es im 18. Kapitel darüber, 15 bis 16. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Und warum ich diesen Vers bringe, ist, es geht darum, dass wenn Sachen uns verletzen, dass wir sie ansprechen. Denn es geschieht so eine größere Heilung und eine tiefere Beziehung, wenn wir Sachen miteinander diskutieren, die uns verletzen, und sie nicht einfach begraben. Vergeben heißt nicht begraben, es heißt aufarbeiten und dann vergeben und zusammen vorwärts gehen. Und das möchte Jesus, dass wir heile Beziehungen miteinander haben. Dass wir so vergeben, wie unser Vater im Himmel uns vergeben hat. Dass wir Menschen nicht auf ihre Taten reduzieren, sondern dass wir sie sehen, wie Gott sie sieht. Dass wir die Schuld erlassen und Menschen freisetzen, in Freiheit zu leben. Dass wir sie nicht gefangen nehmen, weil wir an der Schuld festhalten, die sie gegen uns getan haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das finde ich auch so eine spannende Passage, und der Lobpreis heute Morgen hat so gut gepasst zu dem, was ich sagen möchte. Und zwar das Wort Versuchung, auch wo ich das wieder gelesen habe für diese Predigt, das ist so, es bringt mich zum Ringen. Ja, kann Gott mich denn versuchen? Versuchung ist etwas Schlechtes. Versuchung zum Bösen ist die Definition. Aber das griechische Wort Peirasmos bedeutet genauso auch Test oder Prüfung. Das heißt, es wird genauso auch angewendet für Versuchung zum Bösen, aber auch zum Test. Und ein Test ist ja nicht etwas Schlechtes. Ein Test legt fest, wo wir stehen, legt unseren Stand fest. Und wir lesen auch im Jakobus 1 bis 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemanden. Wie können wir denn diesen Vers verstehen? Jetzt hören wir hier auf der einen Seite, Gott kann uns nicht versuchen, aber dann beten wir und führe uns nicht in Versuchung. Und ich denke, wie ich das auffasse, jetzt die erste Option, wenn wir das Wort Versuchung als Versuchung annehmen, verstehe ich es mehr so, als führe mich auf einem Weg, wo ich nicht in Situationen der Versuchung komme. Halte mich fern von Versuchung. Aber ich möchte auch noch die andere Option anschauen, und zwar, wie sieht denn das aus, wenn wir diesen Vers anschauen? Führe mich nicht in den Test. Teste mich nicht, Vater. Im 5. Moses sehen wir, wie Gott die Israeliten getestet hat. Und Gott, sehen wir immer wieder, hat die Menschen getestet in der Bibel. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Wir sehen hier, Gott testete die Israeliten, um zu offenbaren, was in ihrem Herzen war, aber auch, um in ihnen zu stärken, das Vertrauen zu Gott, dass er der Versorger ist. In einem Test können wir sehen, dass es oft darum geht, vertrauen wir Gottes Weg, seiner Kraft, oder vertrauen wir unserem eigenen Weg, unserer eigenen Kraft. Das sehen wir schon im Garten Eden, wo Adam und Eva nicht auf Gottes Wort vertraut hatten und schlussendlich von dem Baum, von der Frucht aßen. Und ja, was vertrauen wir? Vertrauen wir Gottes Weg oder vertrauen wir unserem Weg? Eine Prüfung ist nicht etwas Schlechtes, es ist da, um festzulegen, wo unser Herz steht und auch ein größeres Vertrauen in Gott zu erbringen. Wir sehen, auch Jesus wurde getestet in der Wüste, bevor er seine Mission anfing. Und das andere, wenn wir jetzt sehen, dass es ein Test sein könnte, dann finde ich es spannend, wie Jesus betet im Garten Gethsemane. Und da lesen wir im Kapitel 26 bis 39. Und er ging ein wenig weiter, das ist, wo Jesus betet, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es ist eigentlich, man könnte sagen, Jesus betet: Falls dieser Test an mir vorbeigehen kann, dann lass ihn vorbeigehen, aber dein Wille geschehe. Jesus zeigt uns dieses Gebet: Vater, teste mich nicht. Und es zeigt eine, und darum habe ich gesagt, der Lobpreis war so gut, denn wenn wir von dem Vater kommen, dann sind wir eingeladen, ehrlich zu sein. Dieser Test, den wir auch gesehen haben im Alten Testament, es geht darum, dass wir Demut lernen und demütig vor Gott sind. Aber auch ehrlich, wir dürfen ehrlich vor Gott kommen. Wir müssen nicht probieren, alles zusammenzuhalten und Superman zu sein. Wir können vor Gott kommen und sagen: Dieser Test, ich kann nicht, es ist zu schwer, lass diesen Test an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Und es ist fast diese Einladung von Jesus, ehrlich und authentisch in Demut vor Gott zu kommen. Führe mich nicht in den Test, sondern erlöse mich von dem Bösen. Es ist diese Einladung, ehrlich zu sein. Wir müssen nicht vor Gott kommen und ja, etwas vorspielen. Wir dürfen ehrlich sein mit ihm, wenn es uns schwerfällt. Wenn der Test, der vor uns steht, schwerfällt. Und ja, wir haben diese zwei Aspekte. Auf der einen Seite, ja, halte mich von Versuchung fern. Oder teste mich nicht, Herr, denn ich weiß, ich bin mir meiner Schwäche bewusst. Und ich komme ehrlich vor dich, Vater. Aber du erlöse mich von dem Bösen. Und dieser Schluss zeigt darauf, dass die Kraft in Gott ist. Es zeigt diese Sehnsucht, ein reines Leben zu leben, nach seinem Willen zu lesen und vom Bösen befreit zu sein. Und es zeigt auch darauf hin, dass die Macht in Gott ist. Schlussendlich hat Gott auch im Hesekiel schon prophezeit: Ich werde euch den Geist geben, der es in euch bewirken wird, dass ihr nach meinem Willen leben könnt. Und schlussendlich, das Gebet schließt damit, dass wir Gott vertrauen können, dass er uns erlösen wird, dass er es in uns befähigen wird. Und warum finde ich dieses Gebet so stark, und es hat wirklich auch mich sehr bewegt in dieser Vorbereitung? Das Vater Unser ist schlussendlich ein Gebet, das die Bergpredigt zusammenfasst. Es zeigt so viel von diesen Sachen, die Jesus lehrt. Und er gibt uns ein Gebet, das uns täglich daran erinnert, an diese Wahrheit des Königreich Gottes und die Wahrheit, die er gelehrt hat in der Bergpredigt. Und wir haben jetzt noch eine Tabelle. Und Es ist eigentlich, dass er uns lernen möchte in diesen Kategorien, in diesem Verständnis von der Bergpredigt oder von diesem Vaterunser, Entschuldigung, zu beten. Unser Vater. Es ist, spricht die Identität an. Wenn wir beten, kommen wir als Kinder zu unserem Vater. Wir sind angenommen, adoptiert in die göttliche Familie. Geheiligt werde dein Name. Es geht darum, Gottes Namen Ehre zu geben, seinen Namen bekannt zu machen. Dein Reich komme, dein Wille, Gottes Königreich. Sein Wille, sein Königreich verbreiten, dass wir beten für sein Königreich. Und was das bedeutet, auch ganz praktisch. Gib uns unser täglich Brot, dass wir in dem Ganzen Gott vertrauen können, dass er genug hat, jeden Tag. Wir müssen nicht machtvoll an uns reißen. Wir können Gott vertrauen. Und das sieht man gerade auch in der Welt, wo es Leid gibt, ist, weil Menschen Sachen an sich reißen. Nein, das gehört mir, ich will das. Aber wenn wir alle Gott vertrauen, es gibt mehr als genug. Was für ein Frieden das sein könnte, hey? Gott hat mehr als genug für uns bereit, jeden Tag. Gib uns täglich unser Brot. Vergib uns, wie auch wir vergeben. Es geht um heile Beziehung, diese heile Beziehung, die wir mit unserem Vater im Himmel haben. Aber auch darum, dass wir an unseren Beziehungen schaffen und in heilen Beziehungen miteinander umgehen. Und es sagt ja auch, an der Liebe untereinander werden die Menschen Gott erkennen, an der Liebe, die ihr untereinander habt. Teste uns nicht, diese Ehrlichkeit und Demut vor Gott, dass wir es nicht selber ausarbeiten müssen, dass wir nicht alles zusammen haben müssen, aber dass wir vor Gott so kommen können, wie wir uns fühlen. Erlöse uns von dem Bösen. Das Vertrauen, dass es seine Kraft ist, die uns erlöst, die uns stärkt und die uns gibt, was wir brauchen, um von dem Bösen befreit zu sein, und dieser Wunsch, ein reines Leben zu leben, so wie es Jesus und Gott gefällt. Wir sehen im Matthäus 5 und am Anfang von 6, es geht um diese Herzenstransformation, zu erkennen, warum das Gesetz hier ist, was Gott uns eigentlich weitergeben wollte, ist sein Herz, dass wir sein Herz immer mehr erkennen. Und dann, dass wir handeln, weil wir sein Herz erkennen und nicht um vom Menschen gesehen zu werden. Und dann gibt er uns dieses kraftvolle Gebet, das uns immer wieder daran erinnert und uns befähigt und uns hilft, in seinem Willen zu beten. Amen.